Vergangene Woche, exakt, ich glaube, es war der Donnerstag, erreichte uns die Pressemitteilung, dass die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Rebecca Harms, nach Moskau geflogen sei und ihr die Einreise verweigert worden ist. Am Telefon begrüße ich jetzt Rebecca Harms, Fraktionsvorsitzende der Grünen-Fraktion im Europaparlament. Guten Morgen, Rebecca Harms.
Guten Morgen.
Es war eine Reise nach Moskau zu einem Prozess gegen die abgeschossene und der Spionage angeklagte ukrainische Pilotin. Was ist denn jetzt genau dort am Moskauer Flughafen passiert?
Also ich hatte diese Reise ja länger geplant, die war bekannt. Ich hatte auch schon Misstrauen vorher gehabt, ob ich wirklich das machen konnte, was ich wollte, nämlich den Prozess von Savchenko beobachten und etliche Treffen mit Menschenrechtlern und Nichtregierungsorganisationen standen auf dem Plan. Und als ich dann an der Passkontrolle von der Beamtin abgewiesen wurde am Diplomateneingang mit der Begründung, sie hätte ein Computerproblem, war ich gleich misstrauisch. Also mir hatte zwar vorher niemand eine Warnung offiziell gegeben, dass ich ein Problem haben könnte. Ich hatte am Ende, als alles bekannt gemacht war, den Eindruck, es wird schon gehen, weil auch die Botschaften mit in die Vorbereitung einbezogen waren. Aber an dieser Situation, als dann mit technischen Schwierigkeiten argumentiert wurde, wusste ich, ich habe ein Problem.
Okay, das heißt Diplomatenpass, das heißt, das ist nicht so wie den Normalsterblichen, man braucht kein Visa und sowas alles, sondern man kann so richtig reinkommen. Ja. Normalerweise ist es unter den Staaten dann so geregelt, dass die Parlamentarier dann hereinkommen können. Wäre noch eine andere Frage gewesen, ob es überhaupt im Prozess geht oder war das schon vorgeklärt?
Wie bitte?
Dass es in den Prozess teilen, dass man auch reinkommt.
Der Prozess ist öffentlich, wenn die Verhandlungen öffentlich angesetzt wird. Das ist dann am nächsten Tag auch alles anders gekommen. Also ich konnte nicht beobachten, aber diejenigen, die da waren und beobachten wollten, die konnten nicht teilnehmen, weil das Gericht eine nicht öffentliche Sitzung beschlossen hatte, auch ohne Nadja Savchenko.
Auch ohne Nadja Savchenko. Jetzt nochmal zurück zu diesem Vorgang. Da kam dann ja irgendwann heraus, dass vom Außenministerium gesagt worden ist, man hatte sich vorbehalten, auf Grundlage des Konfliktes und der wechselseitigen Sanktionspolitiken im Zusammenhang mit der Okkupationspolitik der Krim und des Russland gestützten Krieges in der Ostukraine, dass man sich Vorbehalte, Parlamentarier oder sonstige Diplomaten an der Einreise zu hindern. Ist das jetzt der reale Grund? Ist das jetzt, wo auch der reale Grund dann benannt ist?
Also ich wüsste nicht, dass es andere Gründe geben könnte, aber es ist ja nicht begründet worden mir gegenüber. Also mir ist am Flughafen dann am Ende von einem Grenzbeamten und einem Mitarbeiter des Auswärtigen Ministeriums des Außenministeriums von Moskau, von Russland, mitgeteilt worden, dass ich eine non-desired, unwanted person bin und dass ich, wenn ich darauf bestehen würde, trotzdem einzureisen, dass ich mich dann strafbar machen würde. Ich muss auch so eine Erklärung dazu unterschreiben. Die Gründe, die sind dann eher sozusagen abgeleitet worden aus Einlassungen des zum Beispiel des russischen Botschafters in Brüssel. Ob es eine große schwarze Liste mit mehr Namen gibt in Moskau, die sich gegen europäische Politiker richtet, die die Einreise verhindern soll, das weiß ich nicht, das weiß niemand. Darüber wird jetzt geredet. Ich habe den Eindruck, dass das eher ein flexibles Instrument ist, dass das keine fixe Liste ist, sondern dass man bei Bedarf Leute zurückweisen muss.
Das hatten wir, ich erinnere mich noch vage an die 70er Jahre, wo Ernest Mandel, dem französischen Marxisten, die Einreise in die Bundesrepublik verweigert worden ist, schon auch in den früheren Zeiten sowas, solches flexibles Instrumentarium von Staaten, unerwünschte Personen fernzuhalten. Kommen wir aber trotzdem nochmal zurück zur gleichen Zeit. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Außenminister Lavrov in der Generalversammlung die Formel bemüht, eines Restarts der Beziehungen Beziehung zu den USA, die ja bekanntlich auch eine Sanktionspolitik wegen Krim-Annexion und Ostukraine-Politik machen, in Bezug auf die USA einen Restart der Beziehungen vorgeschlagen. Offensichtlich drückt ja auch dieses Verhältnis zu den EU-Institutionen und den EU-Parlamentariern eine bestimmte Form der bestimmten Geringschätzung auch aus? Oder täusche ich mich da?
Also die Bemühungen um gute Beziehungen zur EU, die sind, glaube ich, in Moskau genauso groß wie die Bemühungen gegenüber Washington. Die Frage ist halt, was das sein kann, ein Restart, weil bisher gibt es kein Anzeichen für mich, kein erkennbares Anzeichen dafür, dass Russland nicht mit allen Mitteln versuchen würde, dieses Inkraftsetzen des umfassenden politischen und Handelsabkommens, des Assoziierungsabkommens zu verhindern. Wir hatten einen Kompromiss, der hier in Brüssel ausverhandelt worden ist, in dem sich der EU-Handelskommissar überraschend darauf eingelassen hatte, die Inkraftsetzung des Handelsabkommens zwischen der EU und Russland sogar um ein Jahr zu verschieben. Auch das reicht Russland nicht aus. Russland drängt ja auf eine komplette Neuverhandlung dieses Abkommens und droht mit Maßnahmen, falls das nicht, mit Maßnahmen gegen die Ukraine, falls das nicht passiert. Also es ist eine sehr schwierige Situation und im Moment ist ja eher der Eindruck, dass im Osten der Ukraine darauf gezielt wird von Seiten Moskaus, einen weiteren Frozen-Konflikt zu schaffen, so wie man das schon in Transnistrien, in Abchasien und Ossetien hat, in anderen Ländern östlich der EU, zwischen der EU und Russland gelegen. Und ich finde, dass das nichts ist, was schon uns dazu bringen sollte, einfach über Restart zu sprechen. Mhm. Weil mit diesem Frozen-Konflikt wird ja beabsichtigt, die demokratischen Reformen und auch die wirtschaftlichen Reformen in der Ukraine, die unbedingt nötig sind, zu torpedieren.
Es ist ja durchaus nicht nur Frozen-Konflikt, es ist ja, wenn wir jetzt die Ereignisse um den Donetsker Flughafen von gestern oder vorgestern angucken, durchaus ein immer wieder Hotspot-Konflikt, der da vonstatten geht. Ich frage nochmal jetzt speziell nochmal zur EU selbst. Gibt es einen offiziellen Protest oder sowas in dieser Richtung? Die EU hat seit der letzten Parlamentsperiode einen gemeinsamen Außendienst. Wie wird mit sowas umgegangen?
Also ich hatte sofort, als ich auf dem Flughafen festhing, hatte ich die Unterstützung der europäischen Vertretung in Moskau. Auch die deutsche Botschaft hat sich bemüht, da noch was zu bewegen. Die wussten ja auch, dass ich komme. Als ich dann angerufen habe, wussten die auch schon, dass sie auch ein Problem haben. Es gab dann sehr schnell auch zwei Demarschen von den Deutschen und von auch der europäischen Vertretung. Also Ashton und Steinmeier haben da grünes Licht gegeben für eine offizielle Beschwerde. Hat es noch keine Reaktion drauf gegeben, soweit ich weiß. Das Europäische Parlament hat protestiert und morgen haben wir eine interessante Sitzung in diesem Zusammenhang, weil ich gehöre auch offiziell zu dem gemeinsamen Ausschuss der gemeinsamen Delegation des Europäischen Parlaments und der russischen Duma. Auch in diesem Ausschuss wird man sich jetzt damit beschäftigen, was das eigentlich heißt für die Arbeit dieser gemeinsamen Delegation.
Okay, das ist zu diesem Komplex. Darf ich ganz kurz noch eine abschließende Frage stellen? Wir sind mitten im Prozess der Kommissare. Die Europäische Union hat vorgeschlagen, von Ungarn den, ich glaube, ehemaligen Justizminister, ausgerechnet im Bereich der Kultur und Werte und so weiter, der ein sehr eigenständiges Verhältnis zu Menschenrechten durchaus an den Tag gelegt hat im Sinne von Pressefreiheit und Medienfreiheit in Ungarn. Werden die politischen Familien da den Vorschlägen ihrer Regierung folgen oder wie wird das im Parlament sich abzeichnen?
Also Ungarn wird ja weiter von der Partei Viktor Orbáns regiert und von Fidesz. Es ist also so, dass wir einen Kommissar haben werden, der Fidesz angehört. Ich fand, dass in der Zuweisung der Zuständigkeit jetzt in der Juncker-Kommission echt eine große Provokation steckt, weil ein Mann, der mitverantwortlich ist, eben für die von Parteipolitik getriebene Verfassungsänderung in Ungarn, ein Mann, der mitverantwortlich ist für das Mediengesetz, für die Veränderungen an der Spitze von vielen, vielen Institutionen des Staates, auch Universitäten, Theater, Oper, spielten da eine Rolle bei beim Mainstreaming zugunsten von Fidesz, ja, überall an der Spitze dieser Institutionen. Das ein Mann, der das alles mitgemacht hat, jetzt in Brüssel zuständig werden soll für auch Kultur, für Bildung, für auch Bürgergesellschaft. Das finde ich unakzeptabel. Ich werde heute in die Anhörung gehen und versuchen, mir nochmal einen eigenen Eindruck dazu verschaffen. Das Problem mit Viktor Orbán und seinen Leuten war immer, dass die eine doppelte Sprache gesprochen haben. Wenn die in Brüssel waren, dann haben sie sozusagen Kreide gefressen, ein Stück weit. Wenn sie zurück in Ungarn waren, dann haben sie ganz anders geredet. Und die Art und Weise, wie Orbán und seine Regierung, auch eben Navracsics, eine Schmutzkampagne, eine regelrechte Schmutzkampagne gegen Viviane Reding als zuständige Kommissarin für Medien in der letzten Legislatur geduldet haben, die finde ich eben auch erinnerungswürdig. Und ich frage mich, wie das vereinbar ist mit dem Amtsantritt hier in Brüssel.
Aber die ÖVP oder die europäische EPP wird ihn wohl auf dem Schild belassen wollen, oder?
Ja, bei der EVP hört man bei denjenigen, die offener über die Lage reden, sowas wie, ja, das ist das sozusagen geringste Übel. Er ist der Beste unter all denen, wenn man sowieso keine richtig gute Wahl hat. Aber das Problem innerhalb der EVP ist, dass die sich nie wirklich abgegrenzt haben von dem, was Orbán in Ungarn macht. Und ich habe ähnliche Situationen auch mit Sozialdemokraten erlebt in anderen Ländern, wenn ähnlich gegen europäische Werte verstoßen worden ist oder Politik gemacht worden ist, dann haben auch Sozialdemokraten ihre Leute gedeckt. Selbst Guy Verhofstadt, der Liberale, hat das mal mitgemacht, als seine Leute mit Herrn Ponta regiert haben. Und also das Problem für uns hier in Brüssel ist, dass bei solchen angeblichen soften Themen, ja, mhm, die Parteienfamilien immer wieder dazu tendieren, ihre eigenen Leute zu decken. Ich glaube, der Sündenfall fing eigentlich in Italien mit Berlusconi an.
Mhm. Das sagt Rebecca Harms, sie ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament. Und ihr wurde vergangene Woche am 25.09. die Einreise in, ich hätte jetzt beinahe, oder es ist ja gesagt, nach Russland verweigert.
Ja, so die Scharade war schon sowjetisch, die da aufgeführt wurde.
Okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche einen schönen Tag in Brüssel, beziehungsweise eine harte Befragung des ungarischen Kandidaten.
Tschüss. Tschüss.